Andreas, herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Jetzt sind wir hier am Start wieder. Moin, moin, sag ich mal. Ne?
Guten Morgen. Ach nee, moin. Wir nehmen zwar morgens auf, ja, aber ich soll ja neutral bleiben hier. Ne?
Ja, moin, moin. Ich soll neutral bleiben. Ich höre so gerne.
Gott, habe ich jetzt moin, moin gesagt? Ach Gott, können wir nochmal starten?
Ja, ich habe moin, moin gesagt. So. Entschuldigung, moin, ja. Moin. Aber das ist halt, weil ich bin ja aber auch Tourist. Ich darf das ja sagen.
Ist ja live,
ich bin ja im Exil in Solingen und ich darf das als Tourist, wenn ich dann im Lande bin, sagen. Nein, aber moin. Das fehlt mir manchmal schon sehr, dieses Moin hier. Hier hört man dann ja, das ist so ein bisschen wie Methadon, Moin. Ne? In Solingen hört man dann Moin. Das hört sich dann ja so ein bisschen an wie Moin. Aber heute haben wir eine sehr spezielle Sendung, Andreas, denn heute geht es ausschließlich um dich.
Ja.
Wie kommt das?
Ja, war ja so eine Idee, die wir, glaube ich, gemeinsam gehabt haben.
Genau, ach so,
und, ja. Und meine Bedenken waren, und deine ja auch, so eine Nabelschau, dass wir hier uns gegenseitig als Gäste haben, ist irgendwie auch komisch und wir haben aber dann
ja,
gesagt,
auf der anderen Seite.
Ja, wir haben dann aber gesagt, es ist vielleicht ganz gut, wenn man uns auch mal kennenlernt. Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die uns nicht persönlich kennen und vielleicht ist es dann ganz nett, wenn wir uns auch mal vorstellen in einem kleinen Interview.
Genau, und aus Gründen, der Transparenz können wir dazu ja auch noch sagen, dass wir das auch machen, weil ja immer vermehrt jetzt, also nicht jeden Tag fünf, aber es kommen ja ab und zu eben auch mal Anfragen, was könnt ihr denn sonst noch so? Und da wollten wir halt auch gleichzeitig den Nutzen erhöhen und das Ganze aufzeichnen für Leute, die sagen, Mensch, wir kennen euch ja noch gar nicht, könnt ihr uns nicht mal irgendwas schicken? Dafür ist diese Sendung auch so ein bisschen, aber die ist natürlich auch dafür, dass unsere Menschen, die uns hier jede Woche oder fast jede Woche hören, dass die auch mal ein bisschen was über uns erfahren, was vielleicht noch nicht im Internet steht, weil im Internet stehen zwei ganz lustige Sachen. Wenn man dich googelt, Andreas, da sind mir zwei lustige Fun Facts aufgefallen. Okay. Einmal ist es, dass wenn bei Twitter oder X, wenn du da dein Name erscheint in der Vorschau, ist da nicht ein Bild von dir, sondern von Hubert Aiwanger. Ich weiß nicht, ob das einer deiner letzten Posts war oder so.
Das ist interessant. Das
kannst du ja gleich mal machen. Und bei eBay ist immerhin der Wert deines Autogramms noch von Radio Schleswig-Holstein bei 13 Euro. Das finde ich jetzt, also zum Beispiel ein Götz-George oder so, ist ab 40 Euro zu haben. Aber da sage ich mal, ist doch schon eine ziemlich gute Nummer, weil Peter Bartelt ist, glaube ich, 2,36 Euro. Das ist ja ein gemeinsamer Bekannter, Verwandter bei mir sogar. Der hat ja auch mal für Radio Schleswig-Holstein gearbeitet und arbeitet jetzt auch für den NDR.
Also keine ETFs kaufen, sondern RAKO-Autogramme kriegt ihr.
So, RAKO investieren rein. Die können nur steigen. Genau. Und das sind die Fun Facts, aber jetzt wollen wir mal zu den harten Fakten kommen und direkt einsteigen. Ich finde das ja bei so Lebensläufen immer so ein bisschen langweilig, die Jugend, wenn man jetzt so, ich habe die Biografie von Herbert Feuerstein, die ich sehr empfehle, gelesen und auch einige andere. Ich liebe es, Biografien zu lesen, aber die Jugend oder die Kindheit ist immer so ein bisschen langweilig, wenn die denn in den 30er oder 40er Jahren, wissen wir, alles lag in Trümmern, hatten wir schon. Bei dir ist es ja ein bisschen weiter, 1970.
Mhm, ne? 1970.
Erzähl doch mal so ein bisschen. Dann nehmen wir mal das Jahrzehnt, nehmen wir mal die 70er. Bei dir kann man ja tatsächlich dann so vorgehen, dass man Jahrzehnt für Jahrzehnt durchgeht. Wer am Anfang eines Jahrzehnts geboren wurde, das ist dann ja ganz einfach. Sag mal, wie hast du dich damals gefühlt so?
Also das kann ich ja.
Wann
habe ich das erste Mal was gefühlt? Also erste Erinnerung habe ich, also sagt man ja immer so, das habe ich zumindest mal gelesen, so ab 3 Jahren kriegt man das wohl so. Ne? Deswegen kommt das ungefähr hin. Mein Bruder ist 3,5 Jahre später geboren. Gerrit, und das ist so meine erste Erinnerung, weil da durfte ich das erste Mal in meinem Leben vorne sitzen im Auto.
Ja, mit 3.
Ja, also ich weiß noch, ich habe damals, haben wir wahrscheinlich mein Vater und ich, meine Mutter und mein Bruder aus dem Krankenhaus abgeholt.
Ja.
Nach ein paar Tagen und ich weiß noch, da sind wir Gotteskuchdeich heißt das, glaube ich, diese Deichstraße gefahren. Da ist ein Haus irgendwie abgebrannt. Das habe ich in Erinnerung. Das muss in der Zeit gewesen sein.
Krass.
Vielleicht auch ein bisschen aus Erzählung. Man muss da ja sehr vorsichtig sein. Und ich weiß, dass ich dann beim Niebler Krankenhaus waren wir. Und da habe ich noch so diese Bilder, diese alten Krankenwagen im Kopf. Vielleicht auch von Fotos. Wie gesagt, Kinder vermischen auch gerne. Aber ich weiß noch, dass ich dann nach Hause gefahren bin mit meinen, und ich saß vorne und hatte diesen riesigen Griff von dem Auto vorne. Ich weiß gar nicht, was für ein Auto wir damals hatten. Wahrscheinlich ein Strich 8 oder so, Mercedes.
Ja.
Und Mercedes. Da habe ich dann vorne so gesessen und das war auf jeden Fall so meine erste Erinnerung, die mir im Kopf ist. Ist irgendwie relativ langweilig. Nee, ist eigentlich ganz schön. Ne? Ich meine so.
Eigentlich nicht. Eigentlich, ja,
ne? Genau. Aber ich durfte das erste Mal vorne sitzen Und ja, wie gesagt, mein Bruder kam nach Hause und es hat ein Haus gebrannt. Na gut, kann man.
Okay, aber das ist, ja, aber gerade dieses Bruder kommt nach Hause, da, du warst ja selber dann, ja, da 3 Jahre, da hat man ja noch nicht so viel Erfahrung. Wie hattest du da gleich ein Konkurrenzdenken oder nein, da denkt man das wahrscheinlich noch nicht. Oder wie kannst du das zurückblickend sagen, das war ganz normal, dass der dann da war. Ich meine, das geht ja dann ganz schnell, 3 Jahre sind ja aus heutiger Sicht nicht viel, ne? Aber damals war das natürlich schon eine Welt, wenn da plötzlich jetzt so ein Mitbewerber liegt, sage ich mal. Oder
haben meine Eltern, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Wir haben auch damals haben meine Großeltern im selben Haus gewohnt. Also mein Opa hat damals, der war ja Pastor in Emmelsbüll und hat während seiner Dienstzeit noch, ich glaube, der ist dann auch relativ schnell in Pension gegangen. Der ist, als ich geboren wurde, war er 60 gerade geworden und ist dann, glaube ich, 74 oder 73 in Pension gegangen. Und da haben erst noch Freunde von meinen Eltern mit in dem Haus gewohnt in Emmelsbüll. Das kennst du auch, das Haus in der Ebbelsiedlung.
Genau.
Da. Und da haben wir oben gewohnt und meine Eltern haben dann in 76 ein Haus in Horsbüll gebaut später. Und wir haben eine Zeit lang mit meinen Großeltern zusammen gewohnt. Das wollte ich so erzählen. Also erst mit Karin und Rudi. Das waren Freunde von meinen Eltern. Die haben unten gewohnt, auch mit Familie. Die hatten damals allerdings eine Tochter und die andere Tochter wurde dann auch geboren. Also da habe ich so dunkle Erinnerungen. Also nicht dunkle, sondern so, das ist alles so ein bisschen neblig, natürlich, weil man Kind war.
Benebelig, ja, genau.
Und ja, sind dann später umgezogen. Aber was ich noch erzähle, ich gehe noch mal ganz kurz in der Zeit zurück. Das ist auch irgendwie, finde ich, immer ganz interessant für mich. Ich bin ja, wie gesagt, am 13. Oktober 1970 geboren, am selben Tag wie mein Opa aus Bremen. Der ist aber.
Ja, genau.
Der ist,
dazu 16. Wollte ich auch später noch kommen. Genau. Wir wollen noch sagen, dass dein anderer Opa Pastor und da ist ja auch heute ja eher ungewöhnlich, du wurdest direkt im Wohnzimmer getauft.
Genau, ich glaube am 31. Wenn ich das richtig erinnere, habe, der 31.10. sozusagen 2 Wochen nach der Geburt oder so, weil meine Großeltern aus Bremen zufällig oder sowieso das Baby mal angucken wollte. Heute kann man sich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, dass man dann mal 2 Wochen wartet, bis man sich das Baby anguckt. Heute fahren alle wahrscheinlich in derselben Nacht noch los.
Direkt, genau, ja.
Aber die sind dann irgendwie, ja, weil ich glaube, mein anderer Opa war auch noch im Dienst, der war Schulleiter in Bremen. Und der hat dann einfach, die haben dann einfach gesagt, naja, fahren wir da hin. Und dann hat mein anderer Opa, also mein Opa Pastor väterlicherseits, gesagt, ja, dann taufen wir den Bengel gleich. Und,
ja, genau.
Und weil das irgendwie,
also instant, on demand sozusagen.
Und weil das eben noch ein Baby war und die wohl keine Lust hatte, die Kirche zu heizen, haben sie dann gesagt, dann machen wir das im Wohnzimmer.
Sehr gut. Genau. Und auf deinen anderen Opa, genau, da wollte ich auch noch zu sprechen kommen, weil mit dem verbindet dich ja sehr viel, wenn, wir müssen ja dazu auch noch sagen, nun kennen wir uns auch schon sehr lange und kennen auch sehr viele von unseren Geschichten, dass unten in Emmelsbüll welche wohnten, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Ja, auch neu für mich, so erfährt man ja immer was Neues. Aber mit deinem Opa verbindet sich viel und wir wollen das jetzt auch nicht, wir springen jetzt schon mal so ein bisschen in die 80er.
Oh, ja.
Da hat sich ja dann die Bindung zu deinem anderen Opa so ein bisschen intensiviert und ihr seid euch dann ja auch so mehr und mehr, wenn ich das so mit meinen Worten wiedergeben kann, auf intellektueller Ebene begegnet und habt viel philosophiert. Kann ich das so sagen?
Ja, das war im Grunde noch mehr nachher in den 90ern, aber tatsächlich, das fing in den 80ern an. Du warst, glaube ich, auch mal mit. Ende der 80er sind wir mal, da hatte ich gerade Führerschein, haben wir die besucht in Bremen und mein Opa war, also ich habe es gut in Erinnerung, der hatte ja am selben Tag wie ich Geburtstag, 13. Oktober. Deswegen habe ich immer noch den Verdacht, dass ich in Wirklichkeit am 12. Oktober geboren ist und meine Mutter hat so einen Deal mit dem Krankenhaus gemacht, ja, damit das passt, ist ja um 1 Uhr irgendwas, ne? Wahrscheinlich bin ich am 12. Oktober. Nein, wahrscheinlich, dass ich glaube, das ist keine Bestechung gewesen. Nein. Aber ich habe mit ihm zusammen Geburtstag. Uns trennen halt 54 Jahre, wenn ich das richtig rechne. Er ist 2016 geboren, ja. 1916. Aber er konnte, so habe ich das, also er war immer ganz nett zu uns Kindern, also war immer sehr netter, lieber Opa, aber er konnte mit Kindern nie so richtig viel, obwohl er Lehrer war, aber ich hatte den Eindruck, dass Kinder waren ihm einfach, das waren einfach nur dumme Erwachsene, so ein bisschen. Ne? Also er war immer so, ich hatte immer ein bisschen, nicht Angst will ich nicht sagen, aber du kennst das auch, ich hatte auch so meine Schulprobleme und dann kam der Schulleiter, aber er kam immer an, Na, hast du Zeugnisse gekriegt? Ja, er wollte es gar nicht sehen. Er hat mir einfach 10 Mark in die Hand gedrückt und war gut.
Ja.
Er wollte es gar nicht sehen. Und
immerhin.
Ja, das, ne, und aber später so als Erwachsener, das würde ich sagen, so mit 19, vielleicht noch mehr mit 20, haben wir dann echt uns super unterhalten und ich habe sehr viel von ihm erfahren über seine Jugend natürlich. Und das ist natürlich das, was du vorhin andeutest. Die Älteren haben natürlich Biografien, die immer mit dem Krieg verknüpft sind. Und da hat er mir sehr viele Sachen erzählt und war schon echt, das war schon sehr, sehr, sehr interessant und sehr, sehr, sehr deep, also diese Gespräche, die man dann da hatte in Bremen-Farge.
Genau, und biografisch einfach erwähnt bei dir, die 80er waren halt geprägt, ja, Schule, ne? Das war dann Emil-Neude-Schule.
Schule, und Fußball, Tennis.
Wollen wir, genau, und da gab's sicherlich auch sehr, sehr viele Geschichten, über die man erzählen könnte, wenn man jetzt so das Codewort Rudolf Zukowski oder so, aber
Rolf Zukowski,
oh Gott, das will. Aber das haben wir, glaube ich, auch alles schon mal.
Das könnt ihr auch nachhören in dem Podcast. Zärtliche Cousinen in der Folge, ich glaube, Bier in der Brandung oder so ähnlich. Kann ich in den Shownotes nochmal verlinken.
Da haben die Kollegen das erzählt. Also so damit auch hinreichend belegt und erzählt. Naja, belegt, aber es war so. Und dann springen wir direkt in die 90er rein und das war ja Schule fertig. Du bist dann der erste Emil-Neude-Schule und später dann noch in Niebel zur Schule gegangen. Und dann kam auch irgendwann die Lehre, ne?
Ja, genau. Also genau genommen waren es mehrere Lehren. Ich habe dann irgendwie mal eine Ausbildung zum Bürokaufmann angefangen. Das war aber irgendwie ganz gruselig. Das war irgendwie in den 80ern und dann stand da überall so Familienbilder auf den Schreibtischen und ach, das war irgendwie komisch. Da habe ich dann sehr schnell gekündigt und habe dann eine Lehre als Elektroinstallateur, das fand ich halt so interessant, auf Sylt, weil die haben auch Alarmanlagen gewartet und ich habe mir das natürlich so vorgestellt, so wie bei Miami Vice, dass man mit so einem Ferrari nach Kampen fährt und Alarmanlagen kontrolliert und vielleicht auch wenn in so einer Zentrale sitzt und dann dahin fährt und die Einbrecher überwältigt.
Wie man sich das so vorstellt.
War dann alles anders. Ja. Ich sollte dann eher in Morsum oder in Arsum irgendwelche Ferienhäuser ausbauen. Hab auch nette Leute kennengelernt. Das war auch nicht ganz schlecht. Aber wenn du dann irgendwann nach 3 Monaten feststellst, dass du Angst vor Strom hast und handwerklich, sage ich mal,
semi-begabt ist noch,
ne, also dann, das ist auf jeden Fall, waren da Defizite und dann konnte ich das, ging ein bisschen mit, na, weil meine Eltern waren jetzt nicht begeistert natürlich, aber hab's dann abgebrochen, hab dann ja eine Zeit lang, wie du weißt, als freier Mitarbeiter, als damals 18-Jähriger bei der Tageszeitung, beim SAZ gearbeitet und hab dann aber, weil es einfach auch gesellschaftlicher Konsens war, sage ich mal, doch noch eine Ausbildung gemacht auf Sylt in einem Einrichtungskaufhaus, da habe ich dann Teppich verlegt, das war so eine Einrichtungskaufmannslehre.
Ja, aber war ein schöner Laden.
Du
warst ja auch durchaus da bei Promis und so, ne?
Ja, da habe ich das Glück gehabt, da haben wir, Peter Bönisch habe ich glaube ich schon öfter erzählt, der damalige Regierungssprecher oder frühere Regierungssprecher schon damals, Bild-Zeitung-Chefredakteur, dem haben wir das Haus in Kampen eingerichtet, Mike Krüger lief da auch öfter mal rum, Karl Dall, das war schon interessant, das war.
Genau, und du hast das gerade so gesagt, das war gesellschaftlicher Konsens mit der Ausbildung und du hast dann ja schon als freier Mitarbeiter bei der Zeitung, hattest du damals schon eine klare Berufungslebensvision, war das für dich schon ganz klar? Du wirst Journalist, wenn du jetzt rückblicken, könnte man natürlich sagen, leicht, weil du diese Laufbahn ja mit aller Härte in Anführungszeichen eingeschlagen hast. Oder war das dir noch gar nicht so klar?
Doch, also das war so, ich wollte unbedingt, du weißt das ja, wir haben 1986, mein Gott, das ist so lange her, gab es ja RSH als ersten landesweiten Privatsender und da war schon mein Ziel, da will ich hin. Also das war so, das möchte ich unbedingt machen und das ist natürlich gar nicht so einfach. Und dann hat Carsten Kock, der heute noch bei RSH arbeitet, sozusagen den Platz.
Grüße.
Hat den Platz bei der Zeitung, beim Nordfriesland Tageblatt SAZ freigemacht und den habe ich dann belegt. Damals war aber das Problem, dass ich noch nicht 18 war. Also ich war gerade 17, wurde 18, hatte aber auch den Führerschein noch nicht und habe dann bei dem, ja, Vorstellungsgespräch ist übertrieben, da hat man sich einfach nur vorgestellt irgendwie, ja, ich würde das gerne machen. Und dann hieß es, ja, kannst du gerne machen. Machen wir mal einen Test irgendwann so, ne? Oder ich habe dann irgendwie, glaube ich, einen Artikel, ich glaube, das war irgendwie sowas mit den, die Letten waren in der also eine lettische Volkstanzgruppe war in Nibel in der Stadthalle, da habe ich einen Artikel drüber geschrieben. Das fanden die auch ganz hübsch. Und dann hieß es, ja, wir melden uns wieder. Und da, na, da kommt wohl nicht mehr so viel. Und dann kam aber irgendwie der Anruf, ja, Feuerwehrfest, ich glaube, das war ein Achtrupp. Kannst du da und da hin?
Der Klassiker für lokal.
Und da war dann das Problem, dass ich noch gar keinen Führerschein hatte. Das wussten die aber nicht. Oh. Und da hat aber mein Vater dann netterweise mich gefahren. Und wir haben das dann hingekriegt. Und dann habe ich zwei Monate später auch den Führerschein gehabt. Und das war dann alles kein Problem. Aber das war schon so ein bisschen wild, ja.
Ja, absolut. Und dazu möchte ich auch noch erwähnen, dass wir eben aus dieser Zeit kommen. Wir sind halt alt, dass es tatsächlich Konsens war, eine Ausbildung zu machen. Und so ist auch heute noch so, kann ich auch nur empfehlen. Vielleicht sogar eine duale, also Ausbildung und Studium. Damals war es nicht so, dass man sagen konnte, ich werde YouTuber und verdiene damit Millionen. Das ist ja durchaus heute möglich, wenn man also den Willen, den du damals gehabt hast, zum Radio zu wollen, den haben heute einige und können direkt im Wohnzimmer anfangen. Also wenn wir damals die Möglichkeit gehabt hätten, sowas zu starten, wir wären sofort am Start gewesen. Wir wären mit die Ersten gewesen, die einen YouTube-Channel gehabt hätten, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Also, ne?
Wir hatten ja
deine Stereoanlage und meinen alten Kassettenrekorder.
Genau.
Mit dem wir dann.
Wir haben ja durchaus, man kann ja sagen, wir haben durchaus das damals ja schon gemacht. Wir haben eigene Sendungen aufgezeichnet, allerdings Audio. Also wir haben damals schon einen Podcast gemacht, nur gab es damals die Technik
zur Verbreitung noch nicht. Wir kannten das Wort ja auch
nicht, aber genau, ja. Nein, und da, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es also damals, dass wir beide sehr ungewöhnlich, also es war sehr ungewöhnlich, wenn man da auf dem platten Land gesagt hatte, mit so einem Schulabschluss, ja, ich mache jetzt eine Lehre als ich will jetzt zur Zeitung, sondern du machst erstmal eine Lehre, irgendwas Kaufmann, Bankkaufmann oder Elektriker, irgendwie sowas Sicheres in Anführungszeichen. Damals war das ja auch noch einigermaßen sicher alles. Aber das, da sind wir beide schon aus der Art geschlagen. Ne? Also
ja, auf jeden Fall.
Hast du das deinen Eltern verkauft?
Naja, es war ja dann nachher, ich bin ja dem Widerstand nachher, habe ich ihn ja sozusagen, ne? Ich hätte ja am liebsten einfach bei der Zeitung weitergearbeitet, dann irgendwann zur RSH. Mhm. Aber meine Eltern haben dann schon drauf bestanden, du machst jetzt auch noch was Richtiges. Und das habe ich dann ja gemacht, habe das dann auch beendet, die Ausbildung, das war auch alles in Ordnung und habe dann eben noch gesagt, okay, wenn du jetzt, damals war zumindest meine Überzeugung, heute sehe ich das ein bisschen differenzierter, aber ich dachte, okay, du musst jetzt auch Abitur haben, weil sonst wird das nichts.
Ja.
Und dann habe ich halt das Abitur nachgeholt am Wirtschaftsgymnasium in Nibel. Und
genau, das war dann erst in den 90ern.
Das war dann, genau, da war ich dann einer der älteren Schüler, wobei ich war nicht der Älteste, ich war dann, glaube ich, 21, 22. Aber man fühlte sich schon älter, weil da waren ja viele 16-, 17-Jährige dann dabei. Und das war dann auch eine stürmische Zeit, weil da habe ich es dann wirklich so geschafft, zu Hause auszuziehen, wurde dann ja auch mal Zeit. Aber dann musste es ja auch irgendwie finanzieren, den ganzen Bums. Und dann habe ich halt beim SAZ, und dann fing das bei RSH an, dass ich da auch gearbeitet habe. Und das war dann schon eine herausfordernde Zeit, also Abi zu machen und voll zu arbeiten. Das habe ich also in der Zeit dann, das war schon, aber mit Anfang 20 geht er dann vielleicht auch noch.
Ja, und ist es zu frech gesagt, wenn man sagt, bei RSH wollten die sich am Anfang so eher nicht haben?
Nee, das war ganz schwierig. Also ich wollte unbedingt, habe Praktikum gemacht und dann gab es so die ersten Sprechtrainings und ich so, nee, das passte nicht und da war dann auch ein Chef vom Dienst damals, der war jetzt nicht mein größter Fan und dann dachte ich, naja, wird jetzt irgendwie schwierig. Aber dann gab es Andres, den späteren Chef Axel Hose, und herzliche Grüße, der hat mich dann sehr gefördert und hat dann auch echt gesagt, so Junge, wir machen das. Und dann hatte ich, wie immer, in solchen Sachen brauchst du auch ein bisschen Glück. Da gab es irgendwie einen größeren Brand in Husum, weiß ich noch, und ich war einen Tag vorher zu einer Hochzeit und hatte auch keinen Wochenenddienst. Da hatte man noch damals so Wochenenddienste, immer Wochenendbereitschaften. Mhm. Und da hat eine Kollegin das gemacht, die war aber, ich glaube, die war krank und war irgendwie, das klappte alles nicht. Also die war völlig verzweifelt. Und dann hat der Nachrichtenchef, Knut Peters hieß der damals, später Regierungschef, der hat dann irgendwie gesagt, ja, jetzt muss das jemand anders machen oder mit der Chefin vom Dienst, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Und dann wurde ich geweckt, obwohl ich eigentlich gar nicht so fit war und musste dahin. Und da waren die wohl, ja, war wohl ganz gut oder ich habe viel Reporterglück gehabt, habe die richtigen Interviewpartner gefunden Und seitdem war ich dann eigentlich drin. Das war, ja, das war so.
Ja, und dann ging das große Radio-Game los. Und am Anfang ist ja alles immer noch so ein bisschen Glitter und Glamour und Nachrichtenwelt und dies und das. Das war ja immer noch so in den 90ern. Anfang, wir gehen jetzt so langsam dann in die 2000er. Und da sind wir uns dann ja tatsächlich beim Radio dann wieder begegnet. Also ich kam dann, das könnt ihr dann in der anderen Ausgabe.
Genau, wenn hören, wir über Thomas
auch noch machen. Genau, da sind wir uns wieder begegnet. Aber da warst du ja auch noch bei RSH Anfang der 2000er. Bist du eigentlich dann in dieses neue Millennium gegangen mit diesem so, jetzt wird, also ich meine, du bist nicht dieser Typ, du bist ja auch bei Silvester nicht so, dass du sagst, gute Vorsätze und so und magst ja auch nicht die Leute, die dann im Fitnesscenter dann sind im Januar, aber bist du da auch mit irgendwelchen Erwartungen in dieses neue Jahrtausend gegangen? Naja, oder
erstmal war da die große Angst, dass alle Computer abstürzen, die Älteren erinnern sich, das Millennium-Problem oder wie das
Und da hieß. Hattest du auch Angst, oder?
Nee, aber die Firma hatte große Angst, ne? Also das war so,
okay.
Damals habe ich mit Kollegen irgendwie in der MUK, in der Musik- und Kongresshalle gefeiert und da haben wir dann schon gedacht, am nächsten Tag könnte es sein, dass alles abgestürzt ist oder so, aber das war da nicht so. Nein, das war die Zeit, ich habe 98 ja in Lübeck angefangen bei RSH, also dann, das war mein erster fester Vertrag als Festangestellter und den habe ich ja dann auch über 24 Jahre sozusagen gehabt und die meiste Zeit war auch toll. Also das war auch eine gute Zeit.
Ja, dass nicht alles toll ist, ist ja auch klar. Ne? Das ist ja auch klar. Ja.
Ja, das war so eine, das war schon eine, aber für mich war es immer noch so ein bisschen im Rückblick so, wo ich dachte, wie hat das jetzt alles so, ne? Du warst doch eben noch auf Sylt der Auszubildende und hast klar, zwischendurch noch ein bisschen Schule und so weiter und dann ja auch kurz mal studiert, weil ich dachte, man muss jetzt auch noch studieren, aber da hat dann mein Chef, damals Axel Hose, halt gesagt, ach Quatschkram, das ist nur was für, was hat er,
Bruckni.
Für verwöhnte Gören von reichen Eltern, das muss nicht sein, das ist, nur weil er brauchte halt einen festangestellten Redakteur in Lübeck und da hat er gesagt, ein Studium ist Quatsch.
Hat er dir das erfolgreich ausgeredet. Ja, aber das ist doch, und Lübeck, also man denkt ja dann immer, die Stadt von Thomas Mann und Holstentor und Marzipan und so, aber am Anfang hat dir Lübeck gar nicht so gefallen, oder?
Richtig, das war, ich glaube, das war, muss so 97 gewesen sein, da war ich freier Mitarbeiter in Flensburg für RSH und musste immer wieder mal Vertretung machen in Lübeck, weil das war das Studio, wo damals es gab 96 diesen Hafenstraßenanschlag, der war ganz furchtbar. Und dann gab es auch noch den Anschlag auf die Vizelinkirche. Und ich habe da dann in dieser Zeit mehrfach Vertretung gemacht. Und das war immer eine Stadt. Also für mich war das so, oh Gott, da laufen nur Skinheads rum. Da brennt ständig irgendwas. Also das war für mich so eine komplette wilde Stadt, mit der ich irgendwie nichts Gutes verbunden habe. Und ich kenne es früher auch, dass so, wir haben ja Verwandte in Stralsund, also in der ehemaligen DDR. Wir sind dann auch immer über Lübeck-Stutthof gefahren und das war immer so die Grenzstadt. Für mich immer eher dunkel. Ja. Also so gefühlt war es da immer dunkel. Wahrscheinlich, weil wir immer im Dunkeln da durchgefahren sind. Und das war so eine Stadt. Ja, das Holstentor kannte man natürlich vom 50-Mark-Schein. Aber es war für mich so, weiß ich nicht, dunkel irgendwie alles, ne? Und dafür, dann die Vertretungszeit war immer sehr anstrengend. Gab es auch viel Kritik, weil man sich auch nicht auskannte. Da habe ich ständig verfahren in dieser Stadt. Es gab ja auch keine Navis oder sowas.
Was, ne? Was nicht allzu schwer ist. Auch heute Fall. Noch mit Navi ist immer noch Navi schwierig.
Immer noch schwierig. Und das war so, wo ich dachte, Alter, nie im Leben gehst du hier hin. Also nee, das machst du nicht. Und dann kam eben, ich glaube, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, du kannst da eine Vertretung machen für 10 Monate. Und und dann habe ich gesagt, okay, probier's mal. Und du kennst, also dann habe ich mich natürlich in diese Stadt verliebt und bin heute noch im Herzen so ein bisschen mit Lübecker auch.
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur ein Koffer in Berlin, den ja sehr viele haben, sondern einen Koffer in Lübeck, denke ich mir, hast du auch noch. Genau. Und dann springen wir so ein bisschen in die 2010er. Ich weiß nicht, ob du da, das hört sich so komisch an, die 10er Jahre oder was man sagt, von 2000 bis 2010, Nuller Jahre, finde ich auch ganz komisch. Dann die 10er Jahre. Was ist da passiert in deinem Leben
jetzt, also,
außer Beruf? Wolltest du noch sagen, wenn ich zu schnell springe, musst du sagen.
Ein bisschen zurückspulen. Also 2000 habe ich ja meine Frau kennengelernt in Lübeck.
Ah, ganz wichtig, genau.
Und wir haben dann ja auch nach ein paar Jahren schon geheiratet, also 2002. Und das war, ja, war natürlich ein Glücksfall und wir haben uns, ja, sie ist ja auch mit nach Flensburg gekommen, wir sind auch immer noch zusammen, was sehr schön ist, aber es ist, ja, das war halt auch wieder so eine andere Zeit und ich habe auch nie, ehrlich gesagt, gedacht, dass ich irgendwann mal heirate, das war für mich irgendwie, ne, also wer mich von früher kennt, dann nein, heiraten auf gar keinen Fall, habe ich dann doch gemacht, aber... Was soll's? Also habe ich jetzt auch nicht bereut.
Das ist das heißt, du hast teilweise eine sehr klare, ja, eine sehr, sehr, sehr klare Version von deinem Leben gehabt und auch, aber auch nicht. Also auch das Unverhoffte, weil nicht alles lässt sich planen.
Nein, oder? Überhaupt nicht. Und das hat mich, also das macht mich jetzt im, ne, mit 53 auch wesentlich gelassener in vielen Punkten, wo ich sage, naja, es lässt sich, du kannst alles planen, aber am Ende kommt es vielleicht doch wieder anders und das ist vielleicht auch eine Altersgeschichte, dass man sagt, über allem steht am Ende auch Gesundheit. Ne? Das ist so das, was mich im Moment immer wieder umtreibt, wo ich sage, am Ende musst du gesund bleiben. Alles andere wird sich dann schon zurechtruckeln.
Ja, und das ist das, was man aber dann erst im Alter, weil Gesundheit hat, also es sei denn, man will einen tollen Körper im Gym haben, aber ansonsten hat man doch bis 40 nicht über seine Gesundheit nachgedacht.
Genau, das ist so. Und mit Gesundheit meine ich halt sowohl die körperliche Gesundheit, die ist super wichtig, aber auch die mentale, seelische Gesundheit. Ne? Das ist halt auch etwas, was in unserer Zeit jetzt zum Glück mehr wird, also das, wo vielleicht auch so ein kleiner Hype manchmal draus, das will ich gar nicht kritisch sehen, wir haben da vielleicht auch einen gewissen Nachholbedarf, was das angeht, aber insgesamt für mich selber ist das immer wichtiger geworden, auf sich zu achten. Das hat auch mit dem Bruch halt zu tun, dass ich RSH verlassen habe, was Neues angefangen habe, zu sagen, ich möchte so nicht mehr leben, wie ich da gelebt habe. Dann, ne?
Ja, naja, es ist halt so, ne? Und ja, Das ist das, was beruflich passiert ist, privat, geheiratet. Sind wir jetzt noch in den 2000ern oder springen wir in die 2010er?
Wie du willst, du machst hier das Interview.
Ach so, ich mach das Interview. Ja gut, naja, war ich zu schnell, deshalb, ich wollte nicht zu schnell sein.
Also das ist ja auch, Thomas, ich hoffe, ich darf das sagen, aber es ist ja wirklich null vorbereitet hier extra. Wir haben ja extra dass ich jetzt keine Wunschfragen reinstellen kann oder so.
Ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber ich habe mir gedacht, anhand der wir hangeln uns an den Jahrzehnten entlang, weil man das am besten vielleicht auch so erinnern kann. Und wenn man dann die 2010er jetzt zum Beispiel so nimmt, das war im Grunde, das war bei mir ein Meilenstein, aber um mich geht es ja heute nicht, sondern um dich, weil das war alles so Aufbruch und dies und das und damals hatten wir aber auch noch nicht, sage ich mal, diesen Bruch jetzt, also Stichwort AfD, Flüchtlinge, das kam dann ja alles so Mitte der 10er Jahre. Erzähl du mal, wie du das erlebt hast, aus deiner Warte.
Also da müssen wir dann ja eigentlich ein bisschen durch die Jahrzehnte springen. Ich bin ja aufgewachsen, als ich geboren wurde, war Helmut Schmidt, Willy Brandt Kanzler. Ne? Also das war so diese Zeit, ne? Die habe ich natürlich politisch null miterlebt. Dann war irgendwie für mich gefühlt der ewige Kanzler, zumindest als Kind, Helmut Schmidt bis 82. Und dann natürlich mein Erwachsenenleben und seitdem ich dann 12 bin und ein Großteil meines Erwachsenenlebens war dann Helmut Kohl da.
Das ist interessant, ganz kurz, dass du hast tatsächlich, du sagst jetzt ewiger Kanzler, das wird ja eher mit Helmut Kohl in unserer Generation, aber du hast Helmut Schmidt tatsächlich bewusst miterlebt.
Weil ich als Kind irgendwie schon immer gefragt habe, wer ist denn, ne, wer ist der Chef, der König von Deutschland so ungefähr, und Helmut Schmidt natürlich, und der war es ja, glaube ich, von 74, da habe ich wahrscheinlich noch nicht nachgefragt, aber so vielleicht in Ende der 70er das erste Mal, so als 8-9-Jähriger. Und dann ist das natürlich für ein Kind, für einen 8-9-Jährigen ist das ja auch immer eine lange, ein Jahr ist ja ewig, ne? Und deswegen war dann, als neuer Kanzler war irgendwie, oh ja, okay, ne? Weiß ich noch, fand ich damals ganz interessant, was so 12-Jährige oder 11-Jährige denken. Die hießen ja beide Helmut und die Frauen von beiden hießen Hannelore. Das war irgendwie auch interessant.
Ja, das ist auch, auch komisch, ne?
Das sind so Oma und Opa-Namen, fand ich ja auch so damals.
Ja. Genau. Und dann kam Helmut Kohl, ja.
Dann kam Helmut Kohl und diese muss man ja einfach sagen, und da streite ich mich ja mit vielen, ich war ja auch nicht immer kritisch mit Helmut Kohl, fand das war auch ganz okay, irgendwie so gefühlt. Aber später im Rückblick, Und da streite ich mich mit vielen, mit auch mit netten Konservativen. Es gibt ja auch sehr nette und reflektierte konservative Menschen. Aber diese Verklärung dieser Zeit macht mich auch heute immer noch, treibt mich da manchmal um. Klar, ja. Über Gerd Schröder, ne, da gibt es ja auch eine tolle Doku jetzt, in der, ist jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, ist hier schon ein paar Wochen wieder da. Mhm. Aber ne, also über den muss man nicht mehr viel sagen. Gerd Schröder hat sein Lebenswerk halt zerstört. Aber ich empfinde es so, dass auch Helmut Kohl das schon lange getan hat, ne? Weil da ist vieles in der Zeit verpennt worden. Wir müssen bei Glasfaser einfach mal anfangen. Wir können sagen, dass auch die Energiewende komplett verpennt wurde unter diesem Kanzler. Das wird immer gerne bestritten, aber ich sehe es so, diese bleiernden Jahre, die haben uns sicherlich, haben auch sicherlich damit zu tun, dass wir jetzt ein bisschen hinten anstehen, was so Technologie angeht. Harte politische
Einschätzung. Da schließe ich mich durchaus an. Ich habe heute gerade einen Artikel gelesen, auch über Johannes Rau in NRW, dass eben auch lange die Subventionierung der Kohle einfach, das wurde auch zu lange betrieben. Und das geht jetzt eben dann auch nicht, das ist dann parteiübergreifend, dass das einfach in Deutschland vieles aus Traditionsgründen in großen Anführungszeichen dann verpennt wurde.
Ja, und das ist schon auch. Und weißt du, was mich dann auch so, das ist ja auch eine Diskussion, die wir auch hier schon geführt haben, aber wenn wir sehen, dass der Springer Verlag immer noch sehr viel Macht hat und wie da so die Verflechtungen sind, auch mit gewissen Parteien und KKR, der größte Gesellschafter mit 35,6% fossile Energien fördert und die Bild letztendlich, das ist mein Eindruck, meine Wahrnehmung, ist nur meine Meinung, halt sehr viel Wind gemacht hat damals für Gasheizung, für Ölheizung und da sind viele Leute halt von ihren Firmen dann auch falsch beraten worden, haben jetzt noch teure Gasheizungen eingebaut statt einer Wärmepumpe und das fliegt denen jetzt irgendwann um die Ohren und das ist so, und wo kommt das her, ne? Also wo, so ein völliger Blödsinn immer, ne? Aber jetzt werde ich viel zu politisch, tut mir leid.
Ja, aber du wolltest auf was anderes hinaus, wir haben uns an den Kanzlern entlang gehangelt und wolltest du sagen, eben die Situation, wie sie heute ist, weil wir haben immer schon, es gab immer schon Rechtsruck in unserem Land, es gab immer schon Umweltdiskussionen, aber heute ist alles durch die sozialen Medien viel transparenter. Ich finde diesen einen Post so lustig, wo einer sagt, früher als Kind habe ich mir gewünscht, die Gedanken anderer Menschen zu lesen und heute ist das ja tatsächlich möglich, weil jeder das in die Kommentare schreibt, dann will man das gar nicht mehr. Nee. Und du bist ja nun ein sehr medialer Mensch, du bist sehr vielfältig interessiert, du bist ein sehr politischer Mensch und wir haben das schon oft in unserem Podcast diskutiert, aber hier geht es jetzt nochmal ganz speziell darum, das an sich heranzulassen ist einerseits ja ein Muss für jemanden, der so politisch und allgemein interessiert ist wie du, aber kannst du das denn überhaupt aushalten und wie ist das im Vergleich zu früher? Hast du denn da auch den Eindruck, ja, früher hat man einfach die Zeitung gelesen und da stand vielleicht mal ein stinkiger Leserbrief oder so, aber ich persönlich finde, man war früher nicht so überfordert mit dem, was man an Informationen bekommen hat. Heute überfordert es mich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ja, ich fühle, was du denkst, aber ich sehe es so ein bisschen, habe ich dir schon oft gesagt, dieses früher hatte der Dorftrottel genau einen Follower, das war eben der Kneipenwirt in seinem Dorf, den er vollgeblubbert hat. Und heute kann er halt alles labern. Ne? Also ob das die Impfwarnwichtel sind oder die Corona-Verschwörungserzählungen oder eben den Unsinn, den wir teilweise über Elektroautos lesen müssen. Das ist halt einfach diese Geschichte, dass die hangeln sich halt nicht an Fakten. Und heute hat ja jeder die Möglichkeit, einen Faktencheck zu machen. Und da wünsche ich mir eben, macht es mehr. Und klar, es gab eben solche rechten Umtriebe wie jetzt heute die AfD, die gab es auch schon. Wir haben es selbst in Schleswig-Holstein gehabt, Anfang der 90er, da saß hier die DVU im Landtag.
Ja, sehr DVU, unappetitlich, ne? Republikaner, Schildpartei.
Das genau, ist ja das alles, gab es genau. Alles, Schildpartei, da war ich damals auch für RSH bei der Wahl, das muss, wann war das, 2002, glaube ich, in Hamburg. Mhm. Das war ganz gruselig, als dieser Ronald Barnabas Schill, glaube ich, hieß er, da rumlief. Mm. Und da dachte ich auch, um Gottes Willen, ne? Aber ich hoffe immer noch.
Heute hat es halt eine andere Dimension.
Es hat eine völlig andere Dimension. Und ne, wenn wir
Mitte der 2010er kam halt dieses Ganze plötzlich, oh, Flüchtlinge und dies und das. Und das ist hat alles eine Dynamik und das ist exponentiell so hochgeschaukelt, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass man sagt, wo führt das dann alles noch hin? Und das sogar.
Aber Aber ich kann da wirklich nur so sagen, wir machen, glaube ich, oft einen Denkfehler, und ich will jetzt nicht zu optimistisch sein, aber dass der Denkfehler ist oft, dass wir so zu linear denken, dass wir denken, jetzt ist das und jetzt muss auf jeden Fall das passieren, immer die schlimmsten Szenarien. Es ist gar nicht sicher, was jetzt kommt. Und ich bleibe auch dabei, dass wir in einer Zeit leben, die sicherlich schwierig und voller Herausforderungen ist. Aber es ist, die Fakten liegen auf dem Tisch. Wir können, wer jetzt noch den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel leugnen will, der ist ein Schwachkopf. Ja. Also das bringt nichts. Ne?
Das ist gar keine Frage, Andreas, gar keine Frage. Worauf ich hinaus will, ist genau das, was du ansprichst, der Klimawandel. So, auf der einen Seite kann man sagen, Kriege können aufhören. Ja, Kriege können aufhören. Also das ist zumindest meine Beruhigung, ja. Aber der Klimawandel, der kann eben nicht aufhören, weil wir nicht aufhören, die falschen Dinge zu tun. Und das beunruhigt mich, weil das ist etwas, früher konnte man immer sagen, wir haben die Krise, wir haben diese Krise, aber das Klima, das ist existenziell für uns alle.
Ja, das ja, ist so. Es ist entgegen vieler Behauptungen, ist es noch nicht zu spät. Wir haben immer noch, wir werden gewisse Dinge nicht mehr zurückdrehen können, aber dass wir automatisch jetzt auf den Untergang zu gehen, ist eben auch nicht richtig.
Ne? Nein, also, aber trotzdem muss was passieren. Inständig. Ja. Und die Leute, die heute das immer noch leugnen, sich drüber lustig machen und sagen, wir wollen weiterleben wie bisher und das auch tun, die sind die Ersten, die nachher, wenn es zu spät ist in manchen Teilen, wenn wir dann eben diese Sommer haben, die so hart sind, zum Beispiel, das sind die Ersten, die dann die Schuld bei anderen suchen. Und das treibt mich um. Aber wie gesagt, nicht weiter, aber wo sind wir jetzt? Sagen wir mal 2015, so, okay?
Ja, also wir sind jetzt im Grunde auch schon im Heute, ne? Aber das ist dieses.
Ja, gut, genau, wir sind auch schon im Heute, ja.
Wir müssen halt, also glaube ich, es bringt sich, bringt auch gewisse Dinge, bringen auch nichts mehr. Und wir dürfen auch. Viele Menschen, die jetzt diese AfD wählen, ja, die sind irgendwie, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Und ich hoffe, dass wir viele auch wieder zurückgewinnen können für Vernunft und für Aufklärung und so weiter. Aber natürlich macht mich das auch oft verzweifelt. Also ich will jetzt ja auch nicht so tun, als wenn ich darüber stehe und sage, oh, das ist alles gut, das wird schon. Nur ich glaube, dass wir, nur weil wir früher keine Informationen haben, war nicht alles gut. Na, also nur heute müssen wir halt selber gucken, was machen wir mit den Informationen? Was sind die richtigen Schlüsse? Und ich glaube, mit mehr Hass und mit noch mehr bringt es nichts. Ne? Und andererseits, ich weiß nicht, ob dieser Wandel auch, das möchte ich nur ganz kurz, wir haben ja beide nicht gedient, wie es so heißt, waren beide nicht bei der Bundeswehr. Ne? Und ich war immer ein großer Gegner, nicht des Militärs, das will ich gar nicht sagen. Ich habe immer gesagt, naja, es müsste halt ein vernünftiges, eine Armee geben zur Abschreckung und so weiter. Und ja, heute sehe ich natürlich auch vieles anders, weil ich glaube, gewisse Dinge, Entschuldigung, jetzt verhaspel ich mich oder verhedder ich mich. Also ich bin weiterhin der Meinung, wir brauchen eine Armee, natürlich, wir brauchen auch die NATO, wichtiger denn je. Sie muss aber gut ausgerüstet sein. Ich finde diese Diskussion über die Wehrpflicht, die strengt mich an, weil ich denke, naja, es bringt uns doch nichts. Erstmal sind die Kasernen alle verkauft oder runtergewirtschaftet. Bis du das wieder aufgebaut hast, ist alles vorbei. Nein, jetzt ist es doch wichtiger, zu investieren in eine moderne Armee, die sozusagen auch ganz klar sagt, wagt es nicht, geht diesen Schritt nicht, die NATO anzugreifen oder einen NATO-Staat anzugreifen. Das, glaube ich, ist jetzt wichtig, da Stärke zu zeigen. Ne? Weil das ist schon eine Herausforderung, die hier da vor uns steht. Ne? Und ich bin nur der Meinung, dass es noch nicht zu spät ist und dass es eine Chance gibt.
Sehr gut. Ja? Das ist doch sehr optimistisch. Und so zum langsamen Ende dieser Aufnahme, dieser Ausgabe, möchte ich noch mal von dir wissen, vielleicht, was ist der, wenn es ihn gibt, der prägendste Moment in deinem Leben, was dich also sehr geprägt hat, wo du sagst so, das ist jetzt eine Erkenntnis. Ja, das ist natürlich hart jetzt, da muss man vielleicht nachdenken. Kannst ja vielleicht auch nochmal deinen Opa bemühen. Das muss jetzt auch nicht so eine Erleuchtung gewesen sein. Aber was war das, wo du sagst, das hat mich jetzt wirklich sehr geprägt in meinem Sein, in meinem, was ich wirklich bin. Jetzt wollen wir dann zum Ende so ein bisschen philosophisch werden.
Also ich versuche jetzt mal das Erste zu nehmen, was mir in den Kopf kommt, weil sonst wird das zu viel nachgrübeln. Aber ich glaube, dass bevor du irgendwie eine Maßnahme ergreifst, die vielleicht drastisch ist, wie zum Beispiel kündigen, eine Beziehung beenden oder sonst was, oder keine Ahnung, also jetzt, ne?
Ja.
Oder eine größere Entscheidung zu treffen, ist immer schlau oder nie etwas aus der Wut heraus zu tun, sondern immer noch mal eine Nacht oder zwei Nächte drüber schlafen,
Oh ja.
Ne, das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, die ich so für mich gelernt habe, die mir auch schon viele kluge Menschen gesagt haben. Schlaf mal eine Nacht drüber. Nimm jetzt nicht die erste Emotion gleich und handel, mach Kurzschluss.
Ja. Ne?
Sondern schau einfach, was sind deine Optionen, was ist für dich, was tut dir auf lange Sicht gut. Und diese Erkenntnis hat sich, ehrlich gesagt, nicht von heute auf morgen in meinem Kopf eingenistet, leider, sondern sie ist so schleichend gekommen. Mhm. Dass ich irgendwann gelernt habe, okay, mach nicht immer gleich. Ne? Also ich neigte früher auch mal dazu, auch gerade mit Vorgesetzten, mit meinem alten Arbeitgeber Diskussionen anzufangen oder auch Streit anzufangen und dann denken, schlaf eine Nacht drüber und dann ist auch wieder gut. Ne? Und das habe ich jetzt so.
Und wenn nicht, dann sollte man.
Da muss man Konsequenzen ziehen. Ja, da muss man Konsequenzen ziehen. Ne? Das gilt auch. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt jetzt die Partnerschaft oder so, bevor man die in Frage stellt, muss schon eine Menge passieren, denke ich immer. Aber auch so Freundschaften, wenn man sagt, okay, da habe ich mich mit einer Freundin, einem Freund jetzt mal gestritten, dann muss das nicht immer gleich das Schlimmste sein. Ne? Und klar, wenn man auf lange Sicht denkt, okay, jetzt tut mir diese Beziehung nicht mehr gut, dann muss man sicherlich darüber nachdenken. Aber das sollte man nicht aus einer Emotion, nur weil man mal einer anderen Meinung ist oder so. Ich glaube, sind wir jetzt ja auch nicht anfällig, aber du weißt, das Beispiel ist ein bisschen schräg, aber so dieses Sachen erstmal eine Nacht drüber schlafen und mal gucken, ob es dann noch so aussieht.
Genau. Und das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was dir noch wichtig ist.
Naja, mich überfordert so eine Situation, ehrlich gesagt. Wir haben ja gesagt, wir wollen das mal machen, um uns vorzustellen. Ich denke jetzt schon wieder nach, habe ich jetzt vielleicht zu viel erzählt?
Oder ja, aber genau, so, ne, aber das zeigt doch jetzt deine Menschlichkeit und wie gesagt, wir haben ja beide am Anfang damit gehadert, sollen wir das wirklich mal machen? Und das finde ich doch schön und authentisch, weil natürlich will man sich immer ganz gut darstellen, aber wir haben das jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen, oder ich habe das so ein bisschen geschafft, eben, dass man nicht genau jedes Wort abwägt und sagt, oh, kann ich das überhaupt jetzt so sagen? Sondern das ist eben so und wir haben keine schweinischen Wörter benutzt,
was
gewesen wäre. Du hast das gesagt, was du denkst über die Situation, ohne irgendjemanden zu beleidigen oder so. Und du hast über deine Gefühle gesprochen und ich finde, das ist ziemlich gut.
Naja.
Und ich glaube, dabei können wir es dann belassen. Ja.
Ja, dann an dieser Stelle noch ein Gruß an meine Eltern. Also ihr habt das ganz gut hingekriegt. Das ist also.
Wollte ich gerade sagen.
Ihr habt weniger kaputt. Nein, ihr habt das gut gemacht.
Ist gut. Ich glaube, es wird nicht besser, Andreas. Der Dank ist doch okay an Renate und Detlef. Und du hast gesagt, dein Großvater mütterlicherseits war so kalt. Und das finde ich also bei Renate so eine warmherzige Frau. Dann hat er auch irgendwie doch einiges vielleicht richtig gemacht.
Ja,
wie
gesagt, also dieses Kalte soll jetzt nicht von meinem Opa Wolfgang hier stehen bleiben, aber klar, er war halt kein, er konnte gut mit
Erwachsenen. Ist auch eine andere Generation. Ja, er konnte gut mit Erwachsenen. Das steht auf seinem Grabstein. Er konnte gut mit Erwachsenen.
Das ist.
Ja. Ja. Auf meinem soll I'll be back stehen. Nein, ich will keinen Grabstein. Aber darum geht's nicht. In diesem Sinne, ich glaube, wir hören jetzt einfach auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich glaube, wir haben heute Andreas Rako mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Dankeschön.
Danke.
Andreas. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss und Ende.